Ich bin ein Mann, ein echter Mann. So richtig. Nicht etwa, weil ich jetzt so handwerklich geschickt wäre, ja, nee. Auch nicht, weil ich nicht weinen kann und keine Gefühle zeigen kann, nein. Sondern, weil ich so wehleidig bin. Ja? Wobei Frauen, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie sehr Männer leiden, wenn diese berühmt-berüchtigte Männergrippe zuschlägt, ja. Das ist nicht wie sterben, das ist sterben, ja. Und jedes Mal. Und es ist nur der Gnade Gottes zu verdanken, dass wir jedes Mal doch noch irgendwie das Ganze überleben. Und ich sage euch, wenn ich zum Zahnarzt muss, dann spüre ich wieder, was für ein Kerl ich bin, ja. Denn ich habe Angst. Ich würde mir schon am liebsten bei diesem Luftpuster so präventiv mal eine Spritze geben lassen. Man weiß ja nicht, ob das wehtun könnte. Wenn mich Gott wirklich mal in die Verfolgung schickt, dann ist mein Gebet, dass er diese Art von Folter, so mit Zahnarztbohrer und so, wirklich an mir vorübergehen lassen soll. Und das ist ein gutes Thema, wenn es ums Leid geht. Jedes Mal im November kommt der Jahresbericht von Open Doors raus. Eine Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Und jedes Mal muss ich mit Fassungslosigkeit lesen, was meine Geschwister weltweit erleiden müssen für ihren Glauben. Und ich frage mich dann schon, was kann ich ertragen? An welchem Punkt würde ich klein beigeben? Wo würde ich schwach werden? Wie viel Leid kann ein Mensch aushalten? Wie viel Leid kann ich aushalten? Ich war in den Herbstferien mit meinem ältesten Sohn auf einer politischen Bildungsreise und ich musste dann mal sagen, nein, ich habe ihn nicht gezwungen, er ist freiwillig hier. Und wir haben unter anderem die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau besucht. Und das hat mich tief bewegt, welches Leid Menschen aushalten mussten. Und mehr noch, wozu Menschen wie du und ich fähig waren, anderen Menschen zuzufügen. Unfassbar. Denn um zu leiden, da muss ich kein Christ sein. Jeder Mensch wird in seinem Leben Leid erfragen. Die Frage ist nicht ob, sondern nur in welchem Ausmaß. Und wie das Leid dabei empfunden wird, das ist eine sehr subjektive Sache. Das merkt man ja schon an der Männergrippe. Und wir werden das nachher auch nochmal genauer sehen. Unbestritten ist, dass es Menschen gibt, die mehr Leid erfahren müssen als andere. Die eben erwähnten verfolgten Christen, die Insassen der Konzentrationslagers, all diese Leute mussten oder müssen in viel kürzerer Zeit viel, viel mehr Leid erleben, als ich in meinen gesamten 38 Jahren zusammen. Und eine Person, die richtig was durchmachen musste, so viel, dass es mein Vorstellungsvermögen übersteigt, die steht schon die ganze Zeit hier vorne. Hiob ist das nächste Vorbild, das wir im Rahmen unserer Predigtreihe entdecken wollen. Lasst uns entdecken, dass Hiob außer seinem Umgang mit dem Leid noch einiges mehr zu bieten hat, was ihn als Vorbild auszeichnet. Los geht's. Das Buch Hiob ist so eines der wenigen Bücher der Bibel, das von allen, egal ob Christen oder nicht, zur Weltliteratur gerechnet wird. Ja, dieser Stoff wurde schon zigmal literarisch aufgegriffen, verarbeitet und so weiter. Bevor ich mir jetzt gleich in den berühmten 3 Schritten ansehen möchte, wie uns Hiob zum Vorbild werden kann, möchte ich kurz die Geschichte Hiobs erzählen. Letzte Woche ging es um Elia. Und da habe ich gesagt, die Geschichte ist 48 Verse lang, ich muss jetzt stark zusammenfassen. Die Geschichte heute ist 42 Kapitel lang. Ihr vermutet, ich werde noch ein bisschen mehr zusammenfassen müssen. Und auch, wir hatten erst kürzlich eine Predigtreihe über ein Kapitel aus dem Buch Hiob. Da habe ich das Ganze schon mal gemacht. Aber ich denke mir, so eine kleine Wiederholung, die schadet auf jeden Fall nicht. Hiob ist ein gottesfürchtiger, ein wohlhabender Mann. Er ist reich an Ländereien, an Vieh, an Knechten und der Vater von 7 Söhnen und 3 Töchtern. Hiob ist so gottesfürchtig, so fromm, dass er sogar für die Sünden seiner Kinder Brandopfer bringt, um Gott nicht zu erzürnen. Eines Tages kommt der Teufel zu Gott. Satan stellt den Glauben Hiobs in Frage und behauptet, dass Hiob nur so fromm sei, weil Gott es so gut mit ihm meint. Gott erlaubt dem Teufel, Hiobs Besitz zu zerstören, mit der Bedingung, Hiob selbst zu verschonen. Der Satan tötet daraufhin Hiobs Vieh, Knechte, seine Kinder durch Feinde, Feuer und Stürme und lässt immer eine Person überleben. Die kommt dann und berichtet von dem Unglück. Als Hiob von diesen Katastrophen erfährt, fällt er auf die Knie und ruft zu Gott. Und dann berichtet die Bibel, er blieb gottesfürchtig und versündigte sich nicht. Wieder tritt der Satan vor Gott und behauptet, ja, der bleibt dir nur treu, weil du ihm nicht ans Leder bist. Lass den mal krank werden, dann schaut's ganz anders aus. Gott willigt ein, sagt, er darf ihn persönlich plagen, aber er darf ihn nicht töten. Hiob wird darauf von einer schweren Krankheit heimgesucht und selbst seine Frau drängt ihn dazu, von Gott doch endlich abzulassen und zu sterben. Aber wieder Hiob zweifelt nicht, versündigt sich nicht. Teufel hat verloren, Gott hat gewonnen, Ende der Geschichte. Gut, man könnte jetzt noch sagen, ganz am Schluss, Kapitel 42, so als Klammer, wird noch erwähnt, dass Gott Hiob wieder 10 Kinder schenkt und ihm doppelt so viel Besitz gibt, wie er vorher hatte. Schöne Zusammenfassung von 42 Kapiteln, ne? Nee, Zusammenfassung von einem Kapitel. Das war Kapitel 1. Jetzt kommen dann Kapitel 2 bis 1 und nein. Die eigentliche Geschichte, merkt ihr, ist sehr kurz. Was dazwischen kommt, das ist der eigentliche Schatz des Buches Hiob. Hiob, habe ich gerade schon gesagt, war ein sehr angesehener Mann, von hoher sozialer Stellung, wahrscheinlich mit einem öffentlichen Amt, so eine Art Bürgermeister. Und das Leid, das ihm dazu stößt, das war in der damaligen Zeit für die Menschen um ihn herum ein ganz klares Zeichen von sehr, sehr schwerer Sünde, die Hiob begangen haben muss. Sonst hätten ihn diese Schicksalsschläge nicht ereilen können. Und so wird Hiob des Amtes enthoben, aus der Stadt gejagt und sitzt dort im Dreck. Zu seinem finanziellen und familiären Elend kommt auch noch soziales Elend dazu. Aber ein paar treue Freunde sind ihm geblieben, 3 Stück. Und die kommen und setzen sich zu ihm in den Dreck und trauern mit ihm. Eine ganze Woche lang. Und wir erleben dann eine über die Maßen kunstvolle Auseinandersetzung über die Weisheit der damaligen Zeit. Ich habe es gerade schon gesagt. Damals war den Menschen klar, dem Gottesfürchtigen geht es gut, dem Sünder geht es schlecht. So läuft das im Leben. Gottesfurcht muss sich schon im Hier und Jetzt auswirken. Das ist das Prinzip der biblischen Weisheit, wie wir es in den Psalmen finden, in den Sprüchen und so weiter. Aber schon damals haben die Menschen gemerkt, irgendwie funktioniert das nicht. Dieses klare Wenn-Dann, dieser Zusammenhang, der klappt manchmal nicht. Das Leben ist manchmal anders. Und diese 3 Freunde Hiobs, das sind klassische Vertreter der Weisheitsphilosophie. Sie versuchen Hiob immer wieder dazu zu bewegen, doch endlich seine Schuld einzugestehen, es nicht noch schlimmer zu machen. Er muss gesündigt haben. Und Hiob bleibt hart. Er hat nichts falsch gemacht. Das ergibt alles keinen Sinn. Und am Ende tritt Gott selbst auf, weist die 3 Freunde zurecht und begegnet Hiob. Er rückt ihm sehr liebevoll und mit viel Humor den Kopf zurecht und zeigt ihm, wer er ist und segnet ihn. Wir werden jetzt entdecken, dass wir an Hiob noch viel mehr entdecken können, als das, wie man mit Leid umgeht. Aber das durchaus auch. 3 kurze Episoden aus seinem Leben, die ich mir mit euch angucken möchte. Wir schauen uns ja gerade in unseren Gottesdiensten verschiedene biblische Personen an, die uns zum Vorbild taugen können. Und wir haben in der Auswahl natürlich darauf geachtet, dass so die verschiedensten Aspekte und Facetten dabei sind. Und Hiob haben wir uns ausgesucht, logisch, wegen seiner Treue zu Gott und wegen seinem Umgang mit dem Leid. Aber ich habe in der Vorbereitung eben doch gemerkt, dass Hiob vielschichtiger ist, dass da mehr drin steckt. Aber wir fangen mit diesem herausragenden Merkmal in seinem Leben jetzt mal an. Die Geschichte habe ich ja kurz erzählt. Das, was dieser Mann durchmachen musste, ist unfassbar. Das kann doch keiner tragen, denkt man. Und er tut's trotzdem. Und es sind 2 Aussagen, die einen da wirklich mit offenem Mund dastehen lassen. Ganz am Anfang des Buches, Hiob seine Kinder, seine Knechte, all sein Gut verloren, sagt er in 1 Vers 21, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und mitten in der Geschichte, in der tiefsten Auseinandersetzung mit den 3 Freunden, finden wir ein Bekenntnis zu Gott, das es in sich hat. In Kapitel 19, Vers 25 heißt es, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staube sich erheben. Die Frage danach, wie ich Leid erlebe, ist immer subjektiv. Ich werde, wenn ich einen Schritt zurücktrete, immer Menschen um mich herum oder gar irgendwo auf der Welt finden, die mehr Leid ertragen müssen als ich. Wenn ich beklage, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist und ich mich wirklich arm fühle, es gibt Menschen, die wirklich so arm sind, dass sie hungern müssen. Wenn ich mich über meine Krankheiten und Gebrechen beschwere, finde ich immer Menschen, denen es noch viel schlechter geht. Wenn ich mich über die Nachteile aufrege, die ich für Jesus erleiden muss, kann ich problemlos Millionen von Menschen finden, die für ihren Glauben viel, viel schwerer verfolgt werden als ich. Ist dann mein Leid gar kein Leid? Sollte ich mich nicht lieber mal ein bisschen am Riemen reißen und dankbar sein, dass es mir noch so gut geht? Nee. Es ist erstmal gut, wenn wir nicht im Selbstmitleid zerfließen, ja, das ist immer gut. Aber erst einmal ist das, wie wir unser Leid empfinden, das Entscheidende. Nicht, ob irgendjemand anderes schlimmer leidet. Leid ist eine sehr subjektive Sache und das ist okay. Für mich war das nach meiner Trennung so deutlich. Als meine erste Ehe kaputt gegangen ist, waren das die dunkelsten Momente in meinem Leben. Das fühlte sich an, als liege alles in meinem Leben in Trümmern, als habe noch nie ein Mensch solches Leid durchmachen müssen, wie ich jetzt gerade. Und ich erinnere mich an einen Moment, da schaue ich aus dem Fenster und stelle zu meinem Entsetzen fest, dass die Welt sich einfach weiterdreht. Dass da Leute rumlaufen und überhaupt nicht traurig sind, obwohl es doch mir so dreckig geht. Dass die Welt einfach weitergeht, das kann doch wohl nicht sein, Sauerei. Das, wo ich doch hier so leide. Objektiv betrachtet war ich einer von Millionen Menschen, die gerade eine Trennung durchmachen mussten. Und ganz sicher nicht der mit der schwersten Geschichte. Aber für mich, subjektiv, war es der Höhepunkt des Leides. Und ich musste damit klarkommen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit unserem Leid um? Was machen wir damit? Wenden wir uns ab von Gott und der Gemeinde, weil irgendwie ist Gott doch sicherlich schuld daran, dass es mir schlecht geht. Und wenn er schon nicht direkt schuld ist, dann hat er es doch zumindest zugelassen. Und dann kann ich ihn doch verantwortlich machen. Er hätte es ja verhindern können. Oder geben wir Gott Recht? Geben wir Gott das Recht, das zu tun und zu lassen, was er für richtig hält? Das ist es, was Hiob hier tut. Gott Recht zu geben, heißt nicht nur anzuerkennen, dass Gott richtig liegt, sondern vor allem anzuerkennen, dass er das Recht hat, uns diese Dinge zuzumuten, ihn unseren Gott sein zu lassen. Ihr erinnert euch, was Nachfolge ist? Vor 2 Wochen war Lukas 9 bei Gemeinde liest Bibel dran und da heißt es in Vers 23, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachfolgen bedeutet, die eigenen Wünsche aufzugeben, sich selbst aufzugeben und Gott die absolute Verfügungsgewalt zu geben. Das ist es, was Hiob hier tut, wenn er sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Er lässt Gott Gott sein und nimmt, was er ihm gibt, aus seiner Hand. Und an der Stelle merken wir, es ist vollkommen egal, dass Leid subjektiv ist. Weil ich muss mein Leid mit Gott klären. Und es ist egal, wie groß das Leid der anderen ist. Ich muss mein Leid klären. Ich muss klären, ob ich in meinem Leid Gott den Herrn meines Lebens sein lasse. Und das ist immer hart. Aber Hiob zeigt uns hier, dass es der beste Weg ist. Und er zeigt es uns in diesem zweiten Vers, den ich zitiert habe, eben auch eine Möglichkeit, das zu leben. Er bekennt, um wem es hier geht. Er bekennt, dass Gott sein Erlöser ein lebendiger Gott ist. Jemand, der die Dinge in der Hand hat, der weiß, worum es geht. Er ist der Erlöser. Also eben auch der, der Dinge loslösen kann, der frei machen kann, der die Probleme lösen kann, auch im Leid. Und Hiob war ja niemand, der gesagt hat, na, das mit dem Leid ist doch hier überhaupt kein Problem. Kriegt man doch alles locker hin. Überhaupt nicht. Ja, in dieser Auseinandersetzung mit den 3 Freunden merkt man, dass das den bis an die, was über die Grenze bringt es den. Aber er stellt sich dieser Sache. Einmal schreit er es heraus. Wie soll ich denn mit Gott richten, wenn der selbst mein Richter ist? Wie kann ich den denn verklagen? Das ist doch alles so sinnlos hier. Und das beeindruckt mich. Ich finde das so gut. Gott hält es aus, wenn wir ihn anschreien. Gott hält es aus, wenn wir ihn mit unserem Leid und unseren Gefühlen konfrontieren. Wir müssen nicht alles runterschlucken, wenn wir zu Gott kommen. Wir dürfen das rauslassen, was in uns drin ist. Aber über all dem muss und soll das Bekenntnis stehen. Mein Erlöser lebt. Ich weiß, wer mein Leben in der Hand hat. Ich weiß, wem ich mein Leben anvertraut habe. Ich weiß, wer der Herr meines Lebens ist. Der lebendige Gott, nicht irgendein Sklaventreiber, nicht irgendein willkürlicher Richter, sondern mein Herr und mein Gott. Wie gehst du mit deinem Leid um? Was macht es mit dir zu wissen, dass Gott dein Leben in der Hand hat? Auch dein Leid, auch die schweren Dinge. Wie geht es dir damit, dass du nicht mehr selber die Dinge in der Hand hältst? sondern Gott. Kannst du in allem klagen, bei allem Motzen, in allem Heulen, in allem Trauern dahin kommen zu sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt? Kannst du mit Hiob bekennen, auch wenn's mal nicht gut läuft, mein Erlöser lebt? Manchmal fühlt man das nicht. Ja, mein Erlöser lebt. Manchmal fühlt sich das alles tot an. Und dann ist es gut, das hochzuhalten, vielleicht so ein bisschen bockig zu bekennen, so, auch wenn ich es jetzt nicht fühle. Mein Erlöser lebt. Manche Menschen lassen sich diesen Satz hier auf den Arm tätowieren, damit sie es nicht vergessen. Das muss man jetzt nicht machen, ja, aber bekennen, das sollte man. Also, wie gehst du mit deinem Leid in deinem Leben um? Mach es wie Hiob. Lass Gott Gott sein. Und nimm es aus seiner Hand. Im Leid durchzuhalten, das so zu machen wie Hiob, das ist vorbildlich, ne? Das leuchtet noch ein. Aber wir entdecken in der Geschichte Hiobs einen anderen Aspekt, der wirkt komisch. Und wir können ihn da aber gerade nochmal als Vorbild entdecken. Hiob tut was, was in unserer Frömmigkeit total seltsam anmutet. In Kapitel 1, Vers 5 lesen wir: Und wenn die Tage des Mahles um waren, also des Feierns, sandte Hiob hin und heiligte seine Kinder und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihren Herzen. So tat Gott alle Zeit. Hiob, Entschuldigung. Gut aufgepasst, ihr seid noch wach, hervorragend. Die Praxis ist uns total fremd, oder? Gut, man könnte das jetzt erklären, dass Glaube in der damaligen Zeit einfach anders funktioniert hat. Sühne, Vergebung, das war alles viel handfester. Der Priester hat ja auch stellvertretend fürs Volk geopfert. Da lag der Gedanke vielleicht gar nicht so fern, dass ein Vater auch für seine Kinder opfern könnte. Naja, war halt früher. Aber diese Art von Fürglauben hat doch für uns heute, wo wir doch ums Opfer Jesu wissen, keine Bedeutung mehr, oder? Altes Testament. Ja, da wir kommen vom Neuen Testament her, für uns heißt das nichts. Wer Gemeinde liest, Bibel mitmacht, hat am dritten Tag Lukas 5 gelesen. Da lehrt Jesus in einem Haus und Freunde bringen einen Gelähmten zu Jesus. Alles ist vollgestellt, sie kommen nicht durch, also klettern sie aufs Dach, decken das Dach ab und lassen ihn runter. So, und jetzt kommt kein Gespräch. Keine Bitte des Gelähmten, nichts, sondern folgender Satz, Lukas 5, Vers 20. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Nicht die Buße des Gelähmten, nicht sein Glaube, nicht sein Bitten ist Auslöser für die Vergebung seiner Schuld und nachher für die Heilung, sondern der Glaube seiner Freunde. Die Männer haben ihren Kumpel gesund geglaubt. Befremdlich, oder? Aber es steht da, Jesus sagt das. Also von wegen Altes Testament. Was heißt das jetzt für uns? Es ist ein schönes Beispiel, dass man aus einer Bibelstelle nie eine ganze Lehre machen darf. Ja, man muss es immer in Bezug zur gesamten Bibel sehen. Und da ist klar, die persönliche Beziehung, die Annahme des Opfers Jesu ist entscheidend für meine Rettung. Niemand anders kann mich in den Himmel glauben, wenn ich mich nicht für Jesus entscheide. Das ist meine Aufgabe. Und trotzdem sind diese Stellen aus Hiob und Lukas wichtig, denn sie zeigen, dass unser Glauben, unser Vertrauen auf Gottes Möglichkeiten, unsere Gebete etwas bewegen können. Sie zeigen, dass es sich auch in diesem Bereich lohnt, leidenschaftlich zu glauben. Ich möchte das mit zwei Geschichten illustrieren. Ich mache mir gerade manchmal einige Sorgen um meinen Sohn Jaron. Klar, der kommt jetzt mit seinen 13 Jahren langsam in die Pubertät. Da ist sicher einiges normal, was gerade los ist, aber trotzdem. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht mehr wirklich an ihn ran. Die Entfernung und dass wir uns so selten sehen, trägt sicher auch dazu bei. Wenn er zu Besuch bei uns ist, dann liegt er auf seinem Bett und liest die Tischgebete, macht er höchstens lustlos mit, in den Gottesdienst zu gehen, ist der absolute Graus für ihn gerade. Er sollte jetzt eigentlich bald Konfi-Unterricht anfangen und den hat er abgesagt. Und ich habe mich geärgert. Das wäre so eine gute Chance gewesen. Der Konfi-Unterricht in Freiberg ist bombastisch. Der ist richtig gut. Aber er meinte neulich zu mir, weißt du, Papa, das mit dem Glauben, das ist irgendwie nichts für mich. Und das tut mir weh. Und das macht mich so traurig. Und ich muss da immer wieder tief durchatmen und ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um ihn, ich mache mir Sorgen um unsere Beziehung zu ihm, Sorgen um seinen Glauben, um seine Jesus-Beziehung. Ich sehne mich doch so danach, dass er Jesus kennenlernt. Und ich fühle mich so machtlos. Und dann lese ich solche Geschichten und denke mir, ja, ja, ich will so ein Hiob sein. Ich will für Jaron Opfer bringen. Ich will so ein Freund sein, der Jaron zu Jesus trägt und ihn vor seine Nase abseilt. Und das heißt erstmal nichts anderes für mich, als dass ich intensiver für Jaron beten will, dass ich vor Gott für ihn einstehen will, dass ich ihn tragen möchte, auch ohne dass er es merkt, dass ich für ihn glauben will, dass ich für ihn vertrauen will, auch wenn er das nicht kann oder mitbekommt. Mich motiviert das. Ich will für meinen Sohn glauben. Bei wem geht dir das so? Für wen, um wen machst du dir Sorgen? Wer liegt dir so am Herzen? Glaub für ihn. Opfere für ihn. Trag ihn zu Jesus. Nimm dir Jesus hier als strahlendes Vorbild. Das andere Beispiel, das habe ich schon öfter mal in der Gemeinde erlebt. Da rede ich mit jemandem und er oder sie sagt, du, ich kann nicht mehr. Ich will glauben, dass Gott die Kontrolle hat. Ich will das mit Hiob sagen. Erster Punkt, ja, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht glauben. Ich sehe kein Land mehr. Es fühlt sich einfach nicht so an. Und dann will ich die Leute in den Arm nehmen und sagen, alles klar, dann glaube ich für dich. Dann glaube ich für dich, dass Gott es gut mit dir meint. Dann glaube ich für dich, dass er die Dinge in der Hand hat. Und ich bete für sie und segne sie. Immer wieder. Und glaube und vertraue, dass Gott seine Versprechen einlöst, dass er diesen Leuten begegnet, dass er für sie da ist. In so einer Situation bringen Bibelstellen, die du den Leuten an den Kopf wirfst, überhaupt nichts. Da bringt auch Ratschläge nichts. Ich glaube, da muss man es machen wie Hiobs Freunde und sich erstmal mit ihm hinhocken und mit ihm trauern und dann wie Hiob für diese Leute glauben. Und das ist was, was wir alle tun können. Für die Menschen um uns herum in dieser Gemeinde und außerhalb. Und wenn der andere gerade nicht kann, dann glaube ich für dich. Und das ist ein riesiger Dienst, den wir den Menschen da tun können. Zum Abschluss, auf der Zielgeraden dieser Predigt, möchte ich mir noch eine Reaktion Hiobs ganz am Ende des Buches ansehen, die mich total beeindruckt und mir Hiob noch vorbildlicher macht. Nochmal die Geschichte ganz, ganz kurz, damit sie uns vor Augen ist. Außer der Rahmengeschichte mit dem Teufel und Gott ist das ganze Buch Hiobs ein Ringen der Freunde und Hiobs daher, woher kommt das Leid? Die Freunde sagen, du musst gesündigt haben, sonst wird's dir nicht so gehen. Hiob weiß aber, dass er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen und hadert mit Gott. Wie soll er den bitte anklagen, wenn der selbst der Richter ist? Wie soll er Gott bitte unfaires Verhalten vorwerfen, wo der doch viel zu groß ist? Und am Ende des Buches kommt Gott und spricht. Er rückt den Freunden den Kopf zurecht und rechtfertigt Hiob, stellt seine Ehre wieder her. Aber dann redet Gott auch mit Hiob. Und diese Rede hat es in sich. Hiob muss sich wegen seines anmaßenden Redens einiges von Gott anhören. Auch ernste Worte, durchaus mit viel Ironie. Gott macht ihm sehr, sehr deutlich, was er von der Überheblichkeit Hiobs hält. Und dann antwortet Hiob Gott. Und ich lese euch das nochmal vor. Hier kommt Hiob 42, die Verse 1 bis 6. Da antwortete Hiob: Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt, hör mir zu, jetzt rede ich. Ich will dich fragen, du sollst mir antworten. Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte. Ich bereue in Staub und Asche. Mich hat diese Reaktion Hiobs tief getroffen. Hiob erkennt Gottes Größe an, seine Gottheit. Er erkennt, wie unfassbar groß Gott ist und wie klein er dagegen ist. Er erkennt seine Fehler und er erkennt Gottes Gerechtigkeit. Und er zieht die richtigen Schlüsse daraus. Er beugt sich vor Gott. Er tut Buße. Er kehrt um, er ändert seine Richtung und lässt Gott Gott sein. Und das finde ich ist der absolute Hammer. Getroffene Hunde bellen, sagt man so, ne? Wenn man mich überführt, dann fange ich erst mal an zu poltern, zu leugnen, zu schimpfen, abzulenken, mich rechtfertigen. Das ist nur zu menschlich. Aber es passt nicht zu einem Menschen, der leidenschaftlich glaubt. Wenn man mich überführt, wenn Gott zu mir redet, dann will ich reagieren wie Hiob. Dann will ich vor Gott auf die Knie gehen und ihm sagen, ja Herr, du hast recht. Und dann die Richtung ändern, mein Leben ändern, reagieren auf Gottes Reden. Und ich hoffe und bete, dass uns das passiert in den nächsten Wochen. Dass Gott in unser Leben spricht, dass er uns überführt, korrigiert. Und das passiert ganz oft durch sein Wort. Und Gemeinde liest Bibel ist die Chance, dass Gott das bei uns tut. Ich will glauben, ich will beten, ich will erwarten, dass Gott mir in den nächsten Wochen durch sein Wort zeigt, was nicht in Ordnung ist bei mir. Und dass er mich aufruft, mich zu ändern. Ich will erwarten, dass Gottes Wort mich trifft. Mitten ins Herz. Vielleicht hat Gott dich ja schon in den letzten Wochen getroffen. Vielleicht kommt es noch. Und dann, wenn es soweit ist, dann wird es spannend. Dann ist die Frage, wie wir reagieren. Wie ich reagiere. Wie du reagierst. Bellen, leugnen, Ohren zuhalten, Musik anmachen, Action suchen, um Gottes Reden nicht mehr zu hören. Oder wir machen es wie Hiob. Hinhören, Gott Recht geben, Buße tun, umkehren, weil er Recht hat. Das ist, was ich von Hiob lerne. Das bedeutet es, leidenschaftlich zu glauben. Also ich finde, dieser Hiob, das ist ein echter Glaubensheld, weil er im Leid an Gott festhält und ihn bekennt als seinen lebendigen Erlöser, weil er für andere glaubt, weil er bereit ist, sich von Gott zurechtbringen zu lassen und auch, weil wir in seiner Geschichte Gott als den souveränen Herrn kennenlernen, der für seine Kinder ist, durch jedes Leid hindurch. Ich denke, Hiob, den können wir uns ruhig zum Vorbild nehmen. Amen.